Ja, zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und ich möchte mich auch, also ganz besonders bei Frau Bussmann, bei Herrn Mark, bei Frau Uhl bedanken, also für die Einladung. Ich möchte mich auch bei Dieter Mersch bedanken, obwohl er nicht hier sein konnte. Der war sozusagen also die Vermittlungsinstanz für diesen Vortrag. Und ich möchte mich auch bei Aline Nölle bedanken für die Übersetzungsarbeit. Das muss man also voraussagen. Ich habe diesen Text nicht selber geschrieben, sozusagen. Also ich lese einen fremden Text vor. Ich habe den Text auf Englisch geschrieben und der ist jetzt übersetzt worden. Also ich bedanke mich noch einmal. Und das ist also ein bisschen merkwürdig, also die eigenen Wörter in einer anderen Sprache zu lesen. Und das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Das habe ich irgendwo gelesen. Und jetzt muss ich das jetzt vortragen. Und das ist etwas merkwürdig. Und das Problem ist auch, es ist mir auch erst an der Übersetzung aufgefallen, wie lange schwierige Sätze ich schreibe. Das ist mir im Englischen nie so richtig aufgefallen. Und das Problem ist, also im Englischen kann ich also mit der Satzmelodie irgendwie die semantische Aufgliederung zum Ausdruck bringen. Das ist also im Deutschen ist das für mich etwas schwieriger. Und ich bedanke mich also im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Wohlwollen, dass ich bestimmt heute etwas überstrapazieren werde. Also dass Sie sollen auch darauf gefasst sein. Der Titel, also was heißt Schauen über die Lebenszeichen der Moderne, was ich mit Lebenszeichen meine, also ist zweierlei. Also zunächst mal Zeichen von Leben, Zeichen, also was darauf zeigt, dass etwas lebt, aber auch also im performativen Sinne, also Zeichen, die irgendwie einen Überschuss von Leben stiften, also Zeichen, die irgendwie etwas produzieren, nicht nur etwas aufzeigen. Gut, ich fange dann an. Moment, ich muss auch auf die Uhr gucken. Okay. In seinem traumähnlichen Prosetext Ein Landarzt beschreibt Franz Kafka in grafischem Detailreichtum die Wunde an der Seite eines Jungen, zu dessen Behandlung der Kreisarzt inmitten einer verschneiten Nacht gerufen worden war. Zitat: In seiner rechten Seite, in der Hüftgegend, hatte sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, hell werdend zu den Rändern, zartkörnig mit ungleichmäßig sich aufsammelndem Blut, offen wie ein Bergwerk obertags. So aus der Entfernung. In der Nähe zeigt sich noch eine Erschwerung. Wer kann das ansehen, ohne leise zu pfeifen? Würmer, an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig aus eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich, im Inneren der Wunde festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen ans Licht. In seiner Nähe zu einer Form expressionistische Prose, die er bekanntermaßen nicht schätzte, ist dieser Text für Kafka ungewöhnlich. Dennoch trägt er immer noch in hohem Maße die charakteristische Handschrift des Autors. Hier, wie in so vielen anderen Texten, ist die Hauptfigur, der Provinzarzt, der im Titel genannt wird, mit einem Hilferuf konfrontiert, dem er nicht voll gerecht werden kann, mit einem Auftrag oder einem Anruf zu arbeiten, der zu erfüllen sich als unmöglich erweist. Und mit Aufruf oder Auftrag, ich möchte, dass man auch mithört, Ladung. Man wird geladen, aber das heißt, man wird nicht herbeizitiert, aber auch irgendwie mit Energie aufgeladen, also die dann zu entladen wäre. Also diese zwei Bedeutungen, also sagen wir, also das Symbol, also die symbolische Seite und auch die energetische Seite. Also im Englischen sagt man excite, to excite, also von excitare irgendwie herauszurufen, aber das bedeutet auch erregen, Erregungszustände produzieren. In seinem Text zeigt Kafka, dass es umfassendere historische Gründe für dieses Unvermögen geben könnte, darunter das Vorherrschen einer falschen Konzeption für medizinische Kenntnis und Kapazität in einer säkulären Welt. Teilweise scheint das Problem zu sein, dass spirituelle Bedürfnisse in einer solchen Welt in den Bereich des Körperlichen verlagert sind. Zitat: Immer das Unmögliche vom Arzt verlangen. Den alten Glauben haben sie verloren. Der Pfarrer sitzt zu Hause und zerrupft die Messgewänder eines nach dem anderen. Aber der Arzt soll alles leisten mit seiner zarten chirurgischen Hand. Eine priesterliche Investiturkrise hallt hier als körperliches Symptom wider, das seinerseits eine übertriebene Anforderung an die Heilkunst stellt, also ein zu viel von Anspruch, die ihre eigene Investiturkrise hervorruft. Das Unvermögen des Arztes, seinen symbolischen Auftrag zu erfüllen. Die unmittelbare Nähe dieser Feststellungen zu der Charakterisierung des Jungen als, Zitat, geblendet durch das Leben in seiner Wunde, legt nahe, dass man die Bedeutung dieser unruhig pulsierenden Lebenssubstanz nebst der Krise, die sie verkörpert, nur vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Spirituellen ins Körperliche, der Transzendenz in eine Immanenz erfassen kann, die nicht länger durch verfügbare Immanenzwissenschaften zu bewältigen ist. Sie sehen das, also diese langen Sätze. Das ist anstatt die Lektüre einer Kafka-Erzählung fortzusetzen, die eine Reihe anderer Details würde aufschlüsseln müssen, werde ich eine andere Richtung einschlagen. Um einen tieferen Eindruck von dem zu erhalten, was wir angesichts des überschüssigen Lebens anschauen, das im Mittelpunkt dieses bemerkenswerten Textes beschrieben wird, werde ich mich mit dem Werk des Philosophen Jay Bernstein befassen. Und vielleicht sage ich am besten Bernstein, damit ich nicht so durcheinander komme mit der Aussprache. Dessen jüngst verfasste Arbeit über moderne Malerei Against Voluptuous Bodies, gegen verlockende, gegen üppige Körper, im Hinblick auf das Feld des Visuellen eine ähnliche Frage zu beantworten sucht. Also im Großen und Ganzen ist der Vortrag eine Auseinandersetzung mit diesem neuen Buch über die moderne Malerei. Denn was in der modernen Kunst auf dem Spiel steht, ist auch für Bernstein die Produktion einer unheimlichen Lebendigkeit oder Überschüssigkeit des Lebens, die unseren Blick fesselt und unsere Aufmerksamkeit auf eine Weise einfordert, die buchstäblich an die Substanz geht, also an die Lebenssubstanz. Und tatsächlich, für Bernstein bildet diese Manifestation vitalen Überschusses den Ort eines im wahrsten Sinne Überlebens der Kunsterfahrung, die unsere Aufmerksamkeit überhaupt in Beschlag zu nehmen vermag. Es scheint also, dass noch mehr gefragt ist als nur ein leises Pfeifen angesichts solchen Materials, solcher Substanz. Darum geht es übrigens auch bei meinem Titel, also bei dem Was heißt Schauen, der demjenigen von Martin Heideggers Buch Was heißt Denken nachgebildet ist. Heidegger erklärt, dass es ihm nicht so sehr um das Wesen des Denkens geht, im Sinne von, was ist Denken, welche Art von Tätigkeit ist es, die wir Denken nennen, sondern eher darum, was Denken anspricht. Denken allererst auf den Plan ruft, aufruft, herbeizitiert, also lädt, auflädt und als Antwort einfordert und nur dadurch überhaupt bedeutsam, existenziell relevant macht. Also was heißt Denken im Sinne, also was Denken irgendwie aufruft, nicht was ist Denken. Auf ähnliche Weise ist auch Bernstein weniger am Sinn von Kunstwerken interessiert, als vielmehr an ihrem Vermögen, einen Anspruch oder Aufruf dahingehend auszulösen, dass wir sie überhaupt ansehen und auf sie antworten. Das heißt, dass wir den Werken eine Antwort schulden, also dass irgendwie eine Responsivität irgendwie verlangt, uns abverlangt. Also wir sind hier in einem normativen Bereich. Okay? Das gesamte Projekt ist ein Versuch. Ich versuche immer wieder so ein paar Stellen zu überspringen, damit es nicht zu anstrengend wird. Gut. Bernstein situiert seine Rezeption moderner Kunst innerhalb eines relativ vertrauten und groß angelegten Narrativs der Moderne. Es ist eine Geschichte über die Entzauberung der Natur, eingeleitet durch die wachsende Dominanz technischer Rationalität im menschlichen Leben und der stetig sich verzweigenden Verwaltung der Welt, die jede sinnliche Besonderheit in ein Raster, Heidegger würde sagen ein Gestell, unterschiedliche Formen abstrakter Vermittlung zwängt. Also wissenschaftliche Formalisierung, Warenform, bürokratische Organisation. Okay, für Bernstein ist es das Los des gebrechlichen menschlichen Körpers, also vor allem das Los des gebrechlichen menschlichen Körpers und seines Mangels an richtiger Einpassungen in eine Welt, die er dennoch bewohnen muss, die sich als der zentrale Punkt in dieser Geschichte erweist. Und auf Englisch, also Bernstein schreibt, lack of fit with the world, also Einpassung in die Welt. Das heißt irgendwie, das Gefüge Welt-Mensch ist irgendwie erschüttert. In diesem Licht ist Entzauberung vor allem ein Vorgang, der unsere Selbsterfahrung und die Erfahrung unseres in der Weltseins als eines verletzlichen, abhängigen, lebenden, atmenden und verkörperten Wesens disqualifiziert und delegitimiert. Eine Erfahrung, in der die empfindungsfähige Verkörperung, die gefühlte Faktizität des Lebendigseins noch immer die grundlegende Orientierung im Verhältnis zur Dingwelt und zu anderen menschlichen Subjekten darstellt. Also das ist, was verloren geht. Man könnte sagen, der Körper ist weiterhin da, aber hat hier nichts mehr zu suchen, sozusagen. Was dem Alltag entfernt wurde, schreibt Bernstein, Zitat, ist die Orientierung an sinnliche Begegnung, an sinnliche Erfahrung als Konstituenz unserer Überzeugungen und unserer Beziehung zur Dingwelt. Die Entleerung sinnlicher Begegnung als Orientierungsmaßstab, also als normativen Orientierungsmaßstab, bedingt unsere Abtötung, unsere Mortifikation. Denn der Ort aller Orientierung ist, wie Bernstein hinzufügt, das Ding aller Dinge, der Körper. Letztlich ist es die grundlegende Verbindung zwischen menschlichem und tierischem Leben und die damit verbundenen mimetischen Fähigkeiten im Sinne einer gefühlten Affinität zu allem, was lebendig ist, die durch die Modernisierungsvorgänge abgetötet werden. Ein Prozess, der nach Bernstein die Subsumierung der Gebrauchswerte von Einzelgütern unter den Tauschwert des Geldes beziehungsweise die Beherrschung untersubjektiver Verfahrensweisen durch die Normen instrumentelle Vernunft umfasst, wie sie die Rationalisierung und Bürokratisierung unserer herrschenden Institutionen mit sich bringt. Also das war ein Zitat. Was diese Übersetzung von Qualität in Quantität auf allen Fronten nicht vollständig, unterworfen werden kann, wird einfach nicht aus Vernunft oder dem Bereich des Vernünftigen zugehörig gerechnet. Für Bernstein bezeichnet dies gleichermaßen eine Verarmung des Rationalismus wie des Naturalismus, da der einzige Naturalismus, der zu diesem Zeitpunkt als intelligibel erscheint, derjenige ist, der die Natur als ein Reich mechanischer Kausalität nimmt und dadurch streng genommen aus dem Bereich des Normativen ausschließt. Also was ich mit dem Normativen meine, ist eben, der Bereich, wo uns eine Antwort abverlangt wird, also eine Verpflichtung, eine Stellungnahme und nicht nur eine Kausalkette auslöst. Also was eine Antwort abverlangt, einfordert und nicht nur eine Kausalkette auslöst. Und Bernstein will sagen, dass die Natur also wieder für das Normative zurückgewonnen werden muss. Und er meint, dass die moderne Kunst so einen Versuch darstellt, das zu tun. Unsere Beziehungen zum Animalischen sind nicht einfach nur abgebrochen, vielmehr delegitimiert und in eine Zone angeblich primitiver animistischer Überzeugungen verbannt, Überzeugungen, wie sie heute wieder im Bereich von New Age Praktiken und Weisheiten bereitwillig zirkulieren. Bernsteins Projekt besteht darin, diese Zone des Animismus für ein tragfähigeres Konzept verschiedener Vernunftformen wiederzugewinnen, ein Konzept, das die normative Autorität der natürlichen Form einschließt. Das ist ein Zitat, die normative Autorität der natürlichen Form. Dieses Projekt bedarf nicht der Hilfe von New Age Techniken für die Genesung verkörperter Orientierung, sondern der modernen Malerei, als jenem Ensemble von Praktiken, das gerade mehr als alles andere die Natur und jeden Gedanken an eine natürliche Form hinter sich gelassen zu haben scheint. Und das, also bei Bernstein ist das irgendwie, gehört das mit zum Scheincharakter der Kunst, der modernen Kunst. Die Behauptung, die Bernstein aufstellt, ist weniger, dass die Künste stets in der Repräsentation menschliche Formen und Verkörperungen gründen müssen, sondern eher, dass sie, um uns in irgendeiner Weise tatsächlich zu packen und anzugehen, auf der Insistenz einer wesentlichen sinnlichen Erfahrung und somit auf das Ding aller Dinge, den Körper, in just einem historischen Moment beharren müssen, in dem die Natur- und Sozialwissenschaften sich anschicken, den Körper zu einem Ort des Berechnens, der Disziplin und der funktionalen Optimierung umzugestalten. Zitat, die Idee, von der meine Argumentation ausgeht, ist, dass die Kunst zum Träger unserer nunmehr delegitimierten Fähigkeit zu wesentlicher sinnlicher, also emphatischer Erfahrung geworden ist und dass sie, eben weil sie diese Rolle erfüllt oder erfüllte, anscheinend jenseits aller vernünftigen Bilanzierung und reflexiven Fähigkeit uns angeht und eine Autorität besitzt. Die Künste bieten heute die abgemilderte Autorität dieser emphatischen Erfahrung. Und hier könnte man sagen, also sollte man vielleicht sagen, nicht nur bieten die Künste das, sondern sie gebieten das. Also weil das auch irgendwie eine normative Dimension ist. Das ist was ein Gebot. Das ist kein Angebot, sondern irgendwie das hat etwas Gebothaftes. Der Schlüssel zu Bernsteins Argumentation ist nun, dass es allein dem Wunder der ästhetischen Aura und des ästhetischen Charismas geschuldet ist, dass wir den tiefen Sog des Skeptizismus, der in unseren herrschenden Formen von Rationalität endemisch geworden ist, widerstehen können. Das bedeutet, dass es nur an der Insistenz emphatische Erfahrung in den Praktiken moderner Kunst liegt, eine Erfahrung, die immer, und sei es als Abfallprodukt in der Normativität der Natur oder dem Empfindungsvermögen, das wir mit dem Tierreich teilen, verankert bleibt, dass menschliche Subjekte sich dessen versichern können, dass sie nicht fichtische Idealisten sind, deren Begriffsschemata ungebunden in einem reibungsfreien Universum trudeln und dabei das Nicht-Ich zwar setzen, aber nie berühren. Zitat: Allein durch emphatische Erfahrung können wir mit demjenigen in Berührung bleiben, das sich von den Produkten der Spontaneität des Geistes unterscheidet, also selbst ein anderes und nicht bloß Spiegel ist, der bloß reflektiert, was ihm von den allgemeinen Formen geistiger Spontaneität aufgezwungen wurde. Kunst liefert sozusagen die sensible Erfahrung der Singulären in Reinkultur oder präzise die institutionelle Praktiken des Herstellens, Ausstellens und Interpretierens moderner Werke ist der Träger des Geltungsanspruchs des unterdrückten intuitiven Moments des Begriffs, der unterdrückten Natur in Innen und Außen. Was die Künste folglich konfigurieren, woran sie erinnern oder was sie verheißen, ist der Geltungsanspruch der Intuition in des intuitiven Erfassens. Die Aufgabe der Künste ist, unsere körperhafte Erfahrung und den Status einzigartiger je besonderer Dinge als eigentliche Gegenstände solcher Erfahrung vor dem kognitiven und rationalen Vergessen zu erretten und sei es lediglich in Form einer Erinnerung oder eines Versprechens. Das war auch ein langes Zitat. Bernstein argumentiert, um es anders zu fassen, dass wir ohne eine solche Erinnerung, die in der modernen Kunst typischerweise in der Form eines überbesetzten Restes oder eines kümmerlichen Überbleibsels des Dinges aller Dinge zur Erscheinung gebracht wird, haltlos in einem nominalistischen Universum willkürliche Zeichen treiben würden, in dem die Sprache niemals mit der Dingwelt verbunden oder ihr verpflichtet wäre. Es würde niemals dasjenige geben, was Bernstein als das Gefüge der Ordnung der Tatsachen mit der Ordnung der Gefühle im Sinne einer expressiven empirischen Ordnung charakterisiert. Kurz, ohne eine Art von Naturalismus gäbe es nichts als Kulturalismus. Und für Bernstein repräsentiert die Postmoderne die Triumph eines solchen Pankulturalismus. Vor diesem Hintergrund könnte man die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert als eine Folge von Permutationen oder besser Reduktionen eines einzigen Satzes betrachten, der die Erschöpfung gegenständlicher Kunst am Ende des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck bringt. Denn seit diesem Moment vermag uns der illusionistische Aspekt gegenständlicher Kunst nicht mehr zu ergreifen. Stattdessen sehen wir einfach so viel Farbe auf der Leinwand. Also das ist der Satz. Einfach so viel Farbe auf der Leinwand oder der Satzfragment. Tatsächlich beginnt die Moderne in dem Augenblick, in dem die Künstler anfangen, ihrer und unserer Aufmerksamkeit auf die Materialität des Mediums, auf das Farbmaterial auf der Leinwand, also dem Ort der Bedeutsamkeit von Kunst, zu richten. An diesem Punkt bekommen wir so viel Farbe auf der Leinwand zu sehen. Denken Sie vor allem an Van Gogh, also einfach so viel Farbe auf der Leinwand. Ach, und jetzt so viel Farbe auf der Leinwand. Mit der Verlagerung hin zur Abstraktion in der Betonung der Komposition auf einer ebenen Oberfläche erhalten wir die rein formalen Beziehungen zwischen Farbe, Linie und so weiter. Also Farbe auf der Leinwand, einfach so. Okay, eine weitere Permutation. Und mit dem Wandel hin zu minimalistischen Verfahrensweisen in der Kunst schließlich erhalten wir überdies so etwas wie die reine deiktische Geste, die auf das Objekt vor unseren Augen hinweist. Einfach so oder nur so. Und auch manchmal die Reaktion der Zuschauer, so, also na und, was soll es? Für Bernstein ist die Art und Weise zentral, wie die Geste des Aufgebens und der Reduktion, die gemeinhin als Manifestation einer selbstreflexiven Hinwendung der Kunst zu den Prozeduren ihres eigenen Kunstschaffens betrachtet wird, die Austreibung der wesentlichen sinnlichen Erfahrung aus dem Bereich dessen, was als rational gilt, gleichermaßen aufzeichnet und widersteht. Die Unfähigkeit, gerade diese Ambiguität zu vermitteln, dient Bernstein zugleich als Kriterium dafür, ein fragliches Objekt als Kunstwerk zu disqualifizieren, das heißt, es als bloßes Objekt einzustufen, das keinen Anspruch auf unsere Aufmerksamkeit erhebt. Es ist einfach ein Ding und nicht ein Kunstwerk. Es gibt also ein Kriterium hier. Nach Meinung Bernsteins gelingt es dagegen, dem modernen Kunstwerk, das seinen Namen verdient, die Austreibung der Sinnlichkeit, diesen Prozess der Abstraktion, zu einem neuen Ort wesentlicher sinnlicher Begegnung zu verwandeln bzw. zu sublimieren. Das bedeutet, wie Bernstein sich ausdrückt, dass die Kraft des Anspruchs sinnlicher Natur teilweise dadurch wiederhergestellt wird, dass sie als der mortifizierte Antagonist rationelle Freiheit über und fortlebt. Anders formuliert, das Trauma der Abstraktion, die Ausmerzung wesentlicher sinnlicher Begegnung aus der dadurch entzauberten Welt, eine Ausmerzung, die paradoxerweise die Form des Konsums, einer bestimmten Weise des Genießens annehmen kann, wird selber zum Stellvertreter des Realen, das in eben jenem Prozess verloren geht. Also dieses Trauma, also die Ausmerzung, der sinnlichen Begegnung wird selbst zum Ort, zum Rest eine sinnlichen Begegnung. Auf den ersten Blick erscheint nun das wirklich Merkwürdige an der Argumentation Bernsteins, das Ausbleiben jegliche Diskussion darüber, was man doch für das zentrale Moment jenes Skeptizismus halten könnte, der dem bangen Gedanken von der Willkürlichkeit der Zeichen entspringt, der Sorge, dass unsere Konventionen bloße Konventionen sind, nämlich des Historismus. Sicherlich, sagt man Historizismus oder Historismus? Historismus. Ja, okay, Sie verstehen, was ich meine. Sicherlich war es nicht so sehr das Aufkommen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Sicht vom natürlichen Universum, sondern eher der historischen Sicht von den menschlichen Gemeinschaften, das unser Vertrauen darin erschüttert hat, dass konkrete menschliche Praktiken irgendeine natürliche Passform mit der Welt unterhalten und dadurch unsere Zustimmung verdienen. War es denn nicht weit eher die Konfrontation mit der irreduziblen kulturellen Vielfalt historischer Gemeinschaften, also die Entdeckung der unpersönlichen Naturgesetze, die unserer Vorstellung, dass die menschlichen Konstruktionen nicht bloße Aufprägungen des Willens auf eine leere und gleichgültige Oberfläche der Dinge sind, am radikalsten bedroht hat? Hat denn nicht etwa beispielsweise der Kontakt mit nicht-europäischen Kulturen mehr zu der Sorge über eine kulturelle Relativität beigetragen als jeder Durchbruch auf dem Gebiet der Naturwissenschaften? Bernsteins Antwort lautet, dass die Geburt der historischen multikulturellen Weltsicht letztlich als ein Epiphänomen einer tiefgreifenderen ontologischen Krise der Normativität der Natur zu verstehen ist, nämlich der Delegitimierung, der Einkörperung, der Leibhaftigkeit als Quelle fundamentaler Orientierung im menschlichen Leben. Für Bernstein wird die Kontingenz historischer Lebensformen erst dann bedeutsam und zu einer Quelle der Sorge und Bedrohung, sobald sie als von der Autorität der Natur unabhängig betrachtet werden. Also alle Anomie kommt aus der Trennung zwischen Nomos und Physis. Das permanente Misstrauen gegenüber der Stimme der Tradition, die wir mit der Aufklärung verbinden, die Idee, dass Wissen und gesellschaftliche Werte nicht länger etwas Ererbtes sind, sondern allein auf der Basis rational erklärbarer und begründbarer Normen der Erkenntnis und Anerkennung bestimmt werden, fußt in einem vorgängigen Misstrauen gegenüber der Stimme der Natur als Quelle der Orientierung und in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Also Misstrauen gegenüber der Natur, das nicht, Alaida Asman hat einmal gesagt, was ist Aufklärung, das ist Aufbruch mit der Tradition. Und hier behauptet Bernstein, irgendwie es gibt eine andere, eine tiefere Dimension, nämlich also dieses Misstrauen gegenüber der Stimme der Natur. Also man kann, also ja, man muss sie miteinander verbinden und das eine irgendwie privilegieren. Aber wenn die Autorität der Natur delegitimiert werden kann, dann muss sie doch zuvor legitimiert worden sein. Um etwas Paradoxon zu formulieren, sogar die Natur, und jetzt fange ich an mit meinen Einwänden, mit meinen leichten Einwänden, um etwas Paradoxon zu formulieren, sogar die Natur muss zuerst naturalisiert werden, bevor sie als Autorität für unsere menschlichen Praktiken fungieren kann. Das heißt also zum Beispiel, also wenn man aus der symbolischen Ordnung des Staates ausgegrenzt wird, dann sagt man, man wird denaturalized. Und wenn man Mitglied einer symbolischen Ordnung des Staates wird, dann sagt man, wird naturalisiert. Und ich glaube, das muss man irgendwie also im Auge behalten. Immer muss es irgendeine Form von Reduplikation und Wiedereinschreibung ins Buch des Lebens geben, bevor etwas für menschliche Gemeinschaften normativ werden kann. Also meine These, das Feld der Normativität, also was für Bernstein so wichtig ist, so grundlegend ist, eröffnet sich ausschließlich auf der Basis eines solchen winzigen Differenz eines Dinges mit sich selbst, qua Inhaber einer Stelle oder einer Position innerhalb einer symbolischen Ordnung und der Arten, in denen diese Differenz und das Bisschen, das dabei anscheinend verloren geht, gedacht und mobilisiert wird. Also für mich geht es also vor allem um dieses Bisschen, also dieses Stück, also das verloren geht, also wenn ein Ding von sich selbst unterschieden wird, diese minimale Differenz eines Dinges mit sich selbst. Und wie dieses Bisschen, dieses merkwürdige Objekt, man könnte sagen, dieses lakanische Objekt, mobilisiert wird, zirkuliert. Also es geht mir im Großen und Ganzen um das historische Schicksal dieses Objekts, dieses Bisschen. Also auf Englisch sagt man bit. Also Bisschen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Aber doch, man muss auch irgendwie daran denken, also man denkt vielleicht am besten an Hannibal Lecter, also ein bisschen, also irgendwie das, ja. Die ich daher vorschlagen möchte, ist die Diskussion um die Entlegitimierung der Natur letztlich eine Diskussion über diejenigen Prozesse, durch die Menschen in ihrer Lebenswelten initiiert und eingeführt werden, über die Prozeduren, durch die ihr eingekörpertes Sein, also Embodied Being, in der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit autorisiert und beglaubigt wird. Tradition oder traditionelle Autorität ist in diesem Kontext lediglich ein anderer Name für die Initiationsprozesse, die Prozeduren der Beglaubigung und Investitur, durch die Subjekte ihre gesellschaftliche Wirklichkeit und ihren Platz darin als rechtmäßig und daher auch als wirklich und lebendig erfahren. Also man empfindet, also sagen wir, also das eigene Leben nicht unmittelbar als lebendig. Das, also die Lebendigkeit des eigenen Lebens wird irgendwie vermittelt. Und es ist, also aber diese Vermittlung hat ein historisches Schicksal. Und deswegen die Lebendigkeit des eigenen Körpers, also steht auf dem Spiel. Also kann wandeln. Einem Wandel, untersteht einem Wandel. Wir ringen hier also mit der Frage, wodurch Wirklichkeit sich als wirklich anfühlt. Wodurch Wirklichkeit, um das Wort Lacans zu gebrauchen, als der Ort des Realen und nicht nur als ein gesellschaftliches Konstrukt, ein Ensemble von willkürlichen Konventionen erlebt wird. Um mich auf die Webersche Differenzierung zwischen verschiedenen Formen von Autorität zu berufen, traditionell, charismatisch, legal, rational, können wir sagen, dass in traditionellen Gesellschaften das verzaubernde Bisschen, das durch den winzigen Unterschied die Prozesse der Reduplikation und Wiedereinschreibung, von denen ich eben gesprochen habe, entsteht, in die Zirkulation jener Bedeutungsketten eintritt, die ihren symbolischen Raum ausmachen. Also das heißt, in einer funktionierenden traditionellen Gesellschaft irgendwie zirkuliert dieses bisschen, hat einen Kreislauf. Traditionelle Autorität ist nichts als die Fähigkeit, mit Hilfe von initiierenden Übergangsriten diese Zirkulation zu sichern und über Generationen hinweg weiterzugeben. Entzauberung bedeutet also nur, dass dieses bisschen, diese magische Verbindung zum Ding aller Dinge, dem Körper, nicht mehr im kulturellen Kreislauf zirkuliert. Es ist der Imagination nicht länger direkt als der animistisch belebende Teil des Realen zugänglich, welche die Wirklichkeit jene entscheidende Dimension von Dynamik verleiht, durch die sich ihre Teilnehmer lebendig fühlen und den Impuls des Lebens in ihren Handlungen verspüren können. Letztlich argumentiert Bernstein, dass in der Moderne der einzig verbleibende Ort dieser Zirkulation die moderne Kunst ist. Also deswegen hat also die moderne Kunst für ihn einen so starken normativen Anspruch. Aber wie ich vorschlagen möchte, ist dieses Stück des Realen, das jetzt angeblich als der belebte Malstoff in der modernen Kunst zirkuliert, nicht einfach ein verzerrtes Überbleibsel, ein melancholischer Rest des Körpers ist, der irgendwann einmal in die Natur eingepasst war, eines Körpers, der noch nicht mit seiner tierischen Natur gebrochen hatte, sondern vielmehr etwas, das weit seltsamer, weit beziehungsweise unheimlicher ist. Um es anders zu fassen, worum es bei der sogenannten Entzauberung der Natur geht, ist die Möglichkeit, sich libidinös in die Welt eingebunden zu fühlen. Das heißt, in einem fundamental erotischen Sinne in der Welt zu sein, kurz in die Welt verliebt zu sein, die Welt als bezaubernd zu finden. Bernstein argumentiert, dass die Moderne eine grundlegende Erschütterung in diese Liebesbeziehung vollzieht, einen Abbruch mit und so einen Zusammenbruch mit Welt. Also auf Englisch, wenn man sich von jemandem trennt, man sagt break to break up, also Abbruch. Und man sagt auch, wenn eine Welt zusammenbricht, man sagt auch to break up, also die Welt bricht zusammen. Oder man sagt auch break down, up, down. Also es An einem bestimmten Punkt sind Menschen nicht mehr in der Lage, sich auf die Welt in einem libidinösen Sinne vollständig einzulassen, sagen wir, sie lebendig gut zu heißen. Also es geht im Grunde genommen, also es irgendwie, also diese fundamentale Geste des Gutheißens, die irgendwie also mit der Körperhaftigkeit zusammenhängt, das wird hier erschüttert. Also die Fähigkeit, etwas auf fundamentale Weise gut zu heißen, irgendwie also vom Körperhaften her. Ihre, das heißt also die Menschen, ihre Einschreibung in den Raum des Sinnes, des Sinns, verliert jede erotische Spannung. Sie vermögen kein kraftvolles, libidinöses Band mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit mehr zu knüpfen. Wir sind da, inmitten des sozialen Raums, aber dieser Raum fühlt sich tot an und wir fühlen uns selbst nicht länger lebendig. Unsere Jouissance ist nicht mehr angemessen auf unsere Handlungen in der Welt verteilt, sondern sie gefriert zu dichten, symptomatischen Blockaden, die, wie Bernstein argumentiert, nur im Bereich der modernen Kunst und selbst dort nur mit großer Schwierigkeit und niemals ganz erfolgreich aufgearbeitet werden können. Okay, ich muss mich nur mal schnell nachprüfen. Okay. Also immer, also mehr oder weniger fahrplanmäßig, also keine Warnstreiks jetzt. Ein origineller und fruchtbarer Beitrag, den Bernstein in seinem Buch macht, ist seine kritische Wiederaufnahme der Diskussion aus der Dialektik der Aufklärung im Hinblick auf die Frage der Belebtheit, des Lebendigseins. Paradoxerweise macht die Sprache der Verdinglichung, der Entfremdung, der Rationalisierung, Ideologie und so weiter uns dafür blind, wie sehr die Argumentation der Dialektik der Aufklärung genau um die Differenz zwischen lebendig, nicht lebendig, lebend, tot organisiert ist. Bernstein behauptet im Grunde, dass seine wichtigste Quelle zur Analyse der Tendenz moderner Formen von Rationalität und ihres Vergessens menschlicher Einkörperungen genau diese Tendenz in gewisser Weise selbst erlegen ist, dass Adorno und Horkheimer sich sozusagen selbst an den Mast ihres eigenen philosophischen Diskurses gekettet, die rigide Haltung der Aufklärungsrationalität mimetisch angenommen haben. Wie wir bereits gesehen haben, ist die Verletzlichkeit oder die Verletzbarkeit des menschlichen Körpers im Hinblick auf Schmerz und Verwundung für Bernstein entscheidend. Zitat, es ist sicherlich der Beachtung wert, wie schonungslos trocken und tot die Gegenstände der Wahrnehmung sind, mit denen die Philosophie sich klassischerweise beschäftigt hat. Eindrücke und Ideen, Beschaffenheiten und Sinnesdaten, die Synthesis der Mannigfaltigkeiten der Wahrnehmung, Sehen im Unterschied zu Sehen als, die Interpretation visueller Informationen und so weiter. Nichts weist dabei darauf hin, dass diese Gegenstände lebendige Wesen sein könnten, die nicht nur auseinanderfallen können oder reine Zerstörung ausgesetzt sind, sondern auch der Zerreißung und Häutung, der Schändung und des Eingriffs, das, anders als bei bloßen Dingen, bei denen Äußeres und Inneres räumlich und kontingent bleibt, das Äußere eines Lebewesens die Außenseite einer Innenseite ist, das heißt Haut oder Fleisch, die ein erhitztes, pulsierendes, fließendes, viskoses, sehniges, dichtes Inneres mitteilen und vor dem schützen, was ihm äußerlich ist. Die konstitutive Verletzlichkeit und Verwundbarkeit des Wahrnehmungssubjekts und Objekts wird in der Erkenntnistheorie als unbedeutend abgetan. Erkenntnistheorie ist durch diese Auslassung oder Unterdrückung bedingt, weist selber eine Tödlichkeit auf. Das heißt, wir machen da irgendetwas mit, wenn wir die Dinge also so analysieren, meint er. Hatte Heidegger die kartesianische Tradition in Philosophie der Präsenz durch eine Phänomenologie unserer praktischen Beschäftigung mit Zuhandenem herausgefordert, so geht Bernstein einen Schritt darüber hinaus und konzentriert sich auf dasjenige, was er als das ultimative Worum Willen in allen diesen Beschäftigungen erkennt, die Lebenssubstanz des zerbrechlichen menschlichen Körpers und den tiefen tautologischen Impuls allen Lebens, nämlich Leben will Leben. Also was, es geht ja nicht, was will das Weib, sondern was will das Leben? Das Leben will Leben. Also irgendwie, also diese Tautologie, also irgendwie pulsiert. Und es geht um das Schicksal, wohin mit dieser Tautologie, mit diesem tautologischen Impuls. Bernsteins Untersuchungen gipfeln in einer Erkundigung desjenigen Genres, in dem seiner Meinung nach das rachsüchtige Fortbestehen dieses Impulses inmitten einer entzauberten Welt sich meldet, der Horror. Horror fungiert als wichtiges Kapitel in der Geschichte der Ästhetik des Erhabenen in der Moderne, als derjenige Ort, an dem man mit den Grenzen der Kultur in Berührung kommt, an dem Leben, das in den zwanghaften gesellschaftlichen Ordnungen gefangen ist, sich einmal mehr mit der unbeherrschbaren Natur verbindet, die es radikal erschüttern und so beleben kann. Also das heißt hier, also im Grunde genommen, er sagt, also dass man sich lebendig fühlen kann jetzt nur, also indem man erschüttert wird, also im Grunde genommen traumatisiert wird. Also gerade das, was abzutöten scheint, ist die einzige Quelle jetzt unserer Lebendigkeit. Deswegen, also Trauma Studies überall in den Kulturwissenschaften. Also der Quell der Lebendigkeit ist paradoxerweise die Tatsache der Mortifikation selbst. Wenn Natur dasjenige ist, was also eine Bedingung rationaler Gesellschaft vollständig unterdrückt und verstoßen wird, dann ist die Grenze nicht mehr ein äußerliches oder äußeres anderes, sondern das Leiden selbst unseres abgetöteten Lebens im Hinblick auf dasjenige, das es lebendig sein lassen könnte. Das verheerende Ereignis hat immer schon stattgefunden und was daher jetzt sichtbar gemacht oder ausgedrückt werden muss, ist die Gewalt, die dem Subjekt bereits zugefügt worden ist, die das autonome Subjekt bereits ermordet und an seinen Staat, den wandelnden Toten, den Zombie, das Monster zurückgelassen hat. Das Monströse hat hier eine enge und genaue Bedeutung. Es repräsentiert das Tote im scheinbar Lebendigen und zeigt, dass die Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten fließen werden. Ende des Zitats. Für Bernstein kehren also die lebenden Toten deshalb zurück, weil sie für die abgetöteten und abgestumpften Subjekte als letzte verfügbare Stellvertreter des Lebensimpulses gelten. Also Horror bietet die letzte Unruhestätte unserer mortifizierten animalischen Natur. Also Horror ist eine Unruhestätte, also dieser abgetöteten animalischen Natur. Zitat, alles was im Horror von der Natur noch übrig ist, ist die Umkehrung der natürlichen Form, die kontinuierliche Zerstückelung der normativen Einheit des lebendigen Organismus. Aber wenn diese Umkehrung alles ist, was übrig bleibt, dann wird die normative Autorität der natürlichen Form in ihr Gegenteil verkehrt. Das, was niemals hätte erblickt werden dürfen, das endlose Werk der Zerstückelung, ist genau dasjenige, was erblickt werden muss, wenn Natur überhaupt erblickt werden soll. Also Natur im normativen Sinne, also die noch Anspruch hat, eine Antwort uns abverlangt, einfordert. Wie Bernstein diese eigentümliche Dialektik abschließt, Zitat, unser Verlangen und unser fasziniertes Abgestoßensein vom Grauenhaften wiederholt daher in der Form des Ekels die Duplizität des Erhabenen, Verlangen nach der Natur, jenseits strikte gesellschaftliche Formen, Bedrohung durch die unbeherrschbare Natur. Also die Duplizität gehört zum Erhabenen und das führt jetzt am Horror, also wieder lebendig. Nur, dass das Moment der Lust in das Bewusstsein von unserer Mortifizierung verlagert ist. Die zu große Lebendigkeit aktive Zerstückelung, das ist weiterhin Bernstein, die zu große Lebendigkeit aktive Zerstückelung ist der einzigartige Zugang und der einzige Zugang zur Grenze rationaler Formen geworden. Horror spricht also die Sorge an, dass Leben nicht mehr lebt. Die Autorität des Zusammenhalts, der Anspruch des Lebendigen als Einheit des empfundenen Körpers überlebt im bezwingenden Ekel vor der Zerstückelung. Man kann dies als eine genaue materialistische Umkehrung des normativen Idealismus denken. Nichts als Leiden. Okay? Also ich glaube, haben Sie noch Geduld? Also ein bisschen, ja, wir sind noch beisammen. Also okay, gut. Es dauert nicht so viel länger. Ein bisschen aber. Okay, jetzt kommen ein paar Dias, also zur Ablenkung, ein bisschen zur... Die Prominenz des Horrors als die entscheidende Stätte des Anspruchs von Lebendigkeit ist für Bernstein in der fettigen Fleischlichkeit der Gemälde Chaim Soutines, ihre Demonstration einer Affinität zwischen der Farbe auf der Leinwand und den inneren Körperbestandteilen bereits präfiguriert. Also Chaim Soutines ist irgendwie ein wichtiger Zeuge, also in Bernsteins Narrativ, also der Geschichte der modernen Kunst. Diese Affinität, also die Affinität zwischen der Farbe auf der Leinwand und den inneren Körperbestandteilen, bei der jede Kombination von Pinselstrichen ein Farbbild ergibt, wie ein Zucken, Krümmen oder Winden, fungiert in diesem Werk als eine, Zitat, transzendentale Deduktion um Willen der Wiedereinsetzung des Anspruchs auf Leben, auf Belebtheit im Sinne eines materiellen A priori, das für die Möglichkeit jedes Bedeutens überhaupt unerlässlich ist. Also Soutine ist so wichtig für, und also die Nachfolge von Soutine ist so wichtig für ihn, also weil der Malstoff, also der Farbstoff, irgendwie, die Wiederkehr, also diese verloren gegangene Lebendigkeit erscheint und so erscheinen will, irgendwie diesen Anspruch erhebt, dass diese Affinität irgendwie, als gerade diese Affinität, also die uns anspricht, also ist die Behauptung. Es sind jedoch die Arbeiten Cindy Shermans, eine Künstlerin, die gemeinhin mit postmodernen Kunsttechniken und Einstellungen assoziiert wird, die Bernstein als entscheidende Zeugnisse für das zu viel an Lebendigkeit, den Überschuss an Leben dienen, die paradoxerweise die Mortifikation der körperhaften Subjektivität in der Moderne bekunden. Zu den zwingendsten Behauptungen in der Diskussion um die Werke Shermans zählt der Hinweis, dass zwischen ihrer berühmten Serie der Untitled Film Stills und den späteren Bildern, die grotesk verzerrte Gesichter und Körper, bizarre Kompositionen aus menschlichen und künstlichen Gliedern und Organen oder verwesendes Fleisch zeigen, ein Zusammenhang besteht. Also das sind die späteren Bilder, also die irgendwie diese also Körperteile, entstellte Körperteile, Masken und so weiter, Organe, auseinander, also bestehende Organe zeigt und dann, also vielleicht zurück zu, und das sind die Werke, also die sie eigentlich berühmt machten, also die Untitled Film Stills. Und die Frage ist, was für ein Zusammenhang, ist das dieselbe Künstlerin und gibt es hier eine einzige Karriere, ein einziges Anliegen? Und er meint ja. Die Untitled Film Stills zeigen Sherman auf einer Reihe von Fotografien, die Weiblichkeitsklischees verschiedener Filmgenres evozieren und die auf den ersten Blick die widerstandslose Gefangennahme weiblicher Subjektivität durch das Bildrepertoire des Weiblichen, wie es durch die Kulturindustrie verfügbar gemacht wird, auszudrücken scheinen. Eine Gefangennahme, die, wenn überhaupt, nur durch die buchstäblich unheimliche Praxis ironischen Zitierens aufgehoben werden kann. Also das ist die konventionelle Rezeption von Sherman. Es gibt nur die Möglichkeit der Ironie, also des ironischen Zitierens, also um irgendwie davon diesen Klischees zu distanzieren. Bernstein argumentiert dagegen, dass, Zitat, der desinteressierte Blick der Kamera, die Künstlichkeit des Setups, das ausgeklügelte Drum und Dran von Szene, Pose und Konstruktion durch die Wiederholung der Bildesprache, gerade die unbestimmte Singularität des angstvollen Objekts in jedem einzelnen Bild ausstellt. Cindy Sherman selbst als Eigenname. Die Geschichte, die die Bilder letztlich erzählen, ist die unerträgliche Spannung zwischen angstvolle Singularität und klischeehafte Identität. So wie Bernstein Shermans künstlerische Karriere schildert, wird diese angstvolle Singularität immer mehr materialisiert und als derjenige Stoff verfleischlicht, der schließlich die Grenzen der Fähigkeit der Kulturindustrie enthüllt, uns noch fest... Moment. Also wird diese angstvolle Einzigartigkeit oder Singularität immer mehr materialisiert und als derjenige Stoff verfleischlicht, der schließlich die Grenzen der Fähigkeit der Kulturindustrie enthüllt, uns noch fesseln zu können. Er zeigt die grundlegende Materialität aller Bedeutung auf, die das Bild animistisch übersteigt und eine materielle oder somatische Wirklichkeit impliziert, die kein klischeehaftes Bild je einzufangen vermag. Also das heißt, die Singularität, die hier sagen wir nur noch als Eigenname, nicht als Cindy Sherman besteht, also wird immer mehr, sagen wir, kanalisiert, also leibhaftig gemacht. Und also es geht darum, wie Singularität, worin besteht Singularität? Also Singularität hat also für Bernstein immer zu tun, mit der Körperlichkeit. Gut, Bernstein versteht Shermans spätere Fotografien als eine Art Bergungsarbeit, als eine Reihe von Versuchen, einen letzten Überrest von Lebendigsein aus der schwindelerregenden Verwirrung zwischen Innen und Außen, Starre und Fluss zu erretten. In seiner Interpretation von Shermans Untitled 244, einem Bild, das einen vergrößerten Abschnitt beschmutzten Fleisches voller Blutergüsse zeigt, aus dem Blut sickert, besetzt das glänzende rote Rinnsal den Platz der angstvollen Singularität, die er zuvor mit dem Eigennamen der Künstlerin identifiziert hatte. Was heißt uns hier schauen? Das ist die Frage. Also was fesselt uns? Was heißt uns, dieses Bild anzuschauen? Also im Grunde genommen Bernstein, also ganzes Buch, ist ein Versuch zu zeigen, dass da, also was uns irgendwie da fesselt, was sich uns da zeigt, also mit Singularität zu tun hat und dass Singularität immer also im Körperhaften, im Leibhaftigen verankert werden muss. Diese beunruhigende, übelkeiterregende Bild, auf dem Innen und Außen fließend ineinander übergehen, sollte uns den Schlüssel zu Shermans immer wiederkehrende Darstellung von Körperöffnungen liefern. Sie enthüllen das Ausmaß, in dem Haut kein Behältnis ist und keine sein kann, und dass der Sinn der immer wieder versicherten Unterscheidung zwischen Innen und Außen illusorisch ist. Bei dieser zur Schaustellung des Inneren, seinem nach außen kehren, geht es nicht darum, die Integrität der Haut zu zerstören, sondern eher darum, sie wieder zu beleben, indem man sie in das viskose fließende Leben im Inneren rückwendet, und zwar gegen den vortäuschenden Schein, der die Haut geworden ist. Trennt für den sichtbaren Körper die Haut gemeinhin dasjenige, was sichtbar ist, wenn demjenigen was verborgen bleiben sollte, so hinterfragt Shermans Technik die Wirksamkeit dieses Sollens und damit den Dualismus von Innen und Außen, der eine Gewalt der Unterdrückung und Abstoßung, das heißt etwas Tödliches, hervorruft. Also man könnte das, also Haut, also man braucht sozusagen, also sich gar nicht, also nicht, man braucht sich gar nicht mit Botox bespritzen zu lassen. Die Haut ist irgendwie schon abgetötet, irgendwie schon rigide. Im Hinblick auf diese Werkgruppe schreibt Bernstein allgemeiner, dass, Zitat, sie in ihrem kruden, halluzinatorischen Moment sinnlichen Exzesses einen auratischen Animismus heraufbeschwören, der dem menschlichen Ansitz oder der Antlitz oder der menschlichen Gestalt jedoch relativ entfernt bleibt. Es ist das deplatzierte Leben. Die Eiterbeulen, blühende Pickel, undichtes Fleisch und fleischige Zungen, die jetzt allein die volle Last des Anspruchs tragen, das Leben lebt, es in seiner pulsierenden Verwesung, seinen ekelerregenden Überresten fortlebt. Okay, also die Tautologie lebt weiter hier. Also das ist das, was wir sehen. Irgendwie, also diesen tautologischen Anspruch des Lebens, das Leben leben will, das Leben lebt, das sonst keinen Platz hat, also im Bereich des Normativen. Worum es mir hier geht, ist die Art und Weise, in der Bernstein inmitten dieses semantischen Schwindels, wie er durch Shermans Werk und seinen eigenen Anstrengungen, es einzuordnen, ausgelöst wird, immer wieder auf der Seite des organischen, tierischen Lebens als dem dunklen Hintergrund und eigentlichen Ort unserer einmaligen Singularität gerät. Also das heißt, Sie werden gemerkt haben, also in Bernsteins Argumentation, irgendwie, also es gibt ja eine Art semantischen Schwindel, irgendwie, also Vertigo, also wo das Innen und das Außen, also eben, wo das Lebendigsein und das Todsein und so weiter und so fort, also das immer wieder, also auf chiasmatische Weise, also die Plätze austauschen. Und also mir geht es darum, also was mich misstrauisch macht, also bei diesem sonst, also ich finde, ausgezeichneten Buch, ist, dass sie immer wieder bei diesem Schwindel auf die Seite des Organischen, also des Tierischen, des naturhaften Lebens kommt, landet und nicht bei dem Schwindel bleibt. Also das heißt, und ich glaube, also der Schwindel ist gerade die Lebendigkeit, also die zu erretten wäre, meine ich. Ich überspringe jetzt und komme zum Schluss. Wie ich bereits angedeutet habe, ähnelt Bernsteins Projekt in gewisser Weise den Bemühungen Heideggers klarzustellen, dass und wie sich Menschen immer schon inmitten eines Verstehens von Sein vorfinden. Dies ermöglicht Begegnungen mit Seiendem, das als so und so, als das und das verstanden werden muss, und öffnet den Raum für relevante Urteile und Antworten auf die Art von Ansprüchen, die solche Seiende auf unsere Aufmerksamkeit und unsere praktischen Verpflichtungen erhebt. Noch einmal, das ist also eine Definition des Normativen. Also es gibt relevante Urteile und Umgangsweisen mit bestimmten, mit Seiendem, und das wird also durch vorgängiges Verstehen von Sein irgendwie eröffnet. Also diese Möglichkeitsbereiche. Heidegger bezeichnet dieses vorgängige Verstehen von Sein eine prädiskursive Erschlossenheit, Heidegger spricht von Lichtung, worin uns etwas als dasjenige erscheinen kann, was es ist. Bernstein ist vor allem an unserem prä- oder non-diskursiven Begriff des Prädikats »Es lebt« interessiert, an unserer Fähigkeit, uns innerhalb des Raums relevante Antworten und Anerkenntnisformen im Hinblick auf lebende Wesen zu orientieren. An einem Punkt innerhalb seiner Bemühungen, diesen Gedanken freizulegen, wendet er sich allerdings nicht an Heidegger, sondern an einen Abschnitt aus Wittgensteins philosophischen Untersuchungen. Dieser Abschnitt ist besonders interessant vor dem Hintergrund von Heideggers berühmter Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des in der Welt Seins, die in verschiedenen Formen von Seiendem offenbar werden. In einer Vorlesungsreihe aus den Jahren 29-30 hat der Heidegger zwischen dem Stein, den er als weltlos, dem Tier, das er als weltarm, und dem Menschen, den er als weltbildend bezeichnet, unterschieden. Hier rührt nun Wittgensteins intuitivere Herangehensweise an dieselbe oder doch zumindest verwandte Reihe von Unterscheidungen. Jetzt ein Zitat aus Wittgenstein. Schau einen Stein an und denk dir, er hat Empfindungen. Man sagt sich, wie konnte man auch nur auf die Idee kommen, einem Ding eine Empfindung zuzuschreiben? Man könnte sie auch ebenso gut eine Zahl zuschreiben. Und nun schau auf eine zappelnde Fliege. Und sofort ist diese Schwierigkeit verschwunden. Und der Schmerz scheint hier angreifen zu können, wo vorher alles gegen ihn sozusagen glatt war. Und so scheint uns auch ein Leichnam dem Schmerz gänzlich unzugänglich. Unsere Einstellung zum Lebenden ist nicht die zum Toten. Alle unsere Reaktionen sind verschieden. Wenn Wittgenstein sagt, dass alle unsere Reaktionen verschieden sind, weist er hier wieder auf die ontologische Differenz hin, die Erschlossenheit oder den non-diskursiven Raum hin, in dem unser Zusammentreffen mit Dingen auf fundamentale Weise immer schon orientiert ist. Das heißt, wir sind immer schon an dem Lebendigen orientiert. Deswegen können wir etwas, also die zappelnde Fliege sofort als lebendig wiedererkennen und den Stein als nicht lebendig, meint er, oder eine Zahl. Bernsteins Projekt war, die Wege aufzuzeigen, in denen unsere fundamentale Orientierung gegenüber diesem Prädikat es lebt, unter den Bedingungen der Moderne radikal abgeschwächt wurde, um im Medium moderne Kunstpraktiken sozusagen zu überwintern. Okay, also diese Fähigkeit, sagen wir, dieses Es lebt, zu erkennen und anzuerkennen, überwintert in den Praktiken moderner Kunstwerke, also weil der soziale Raum diese Kapazität, sagen wir, also diese fundamentale ontologische Orientierung disqualifiziert, irgendwie angreift. Meine leichte Korrektur an Bernstein besteht darin, einzuwenden, dass Menschen die Fähigkeit besitzen, ja, sogar unter dem Zwang leben, auf eine andere Art zu zappeln, die sich von der Fliegen oder andere Tiere sehr unterscheidet, dass ihr Zappeln eine andere Form von Belebtheit bezeugt, eine, die gerade mit dem semantischen Schwindel, der das begriffliche Feld des Belebten ansteckt, korreliert und ins menschliche Leben durch diejenigen Prozeduren Einlass findet, durch die dieses Leben naturalisiert wird. Okay, also das heißt, der Mensch zappelt auf eine andere Weise als die Fliege, weil das Leben des Menschen nicht natürlich ist, sondern naturalisiert werden muss. Und das produziert, sagen wir, andere Erregungszustände, die auch eine Art Lebendigkeit haben, aber nicht mit dem tierischen organischen Leben identisch sind. Und ja, also anschließend, also wirklich 60 Sekunden ungefähr, möchte ich vorschlagen, dass man diese Dimension nicht ganz in Sicht bekommt oder behalten kann, ohne die Mittel zu verwenden, die Freud entwickelt hat, der als erster das Urphänomen des menschlichen Zappelns im unheimlichen Körper der Hysteriker, seinen großen modernen Patienten, erfasst hat. Also Freud ist der Entdecker des menschlichen Zappelns, also dass der Mensch auf ganz bestimmte Weise zappelt. Es hat daher seinen guten Sinn, dass der Traum, den Freud selbst als den Initialtraum der Psychoanalyse betrachtete, und hier kehren wir zu der Szene zurück, die unsere Argumentation eingeleitet hat, selbst eine Art kafkaeske Parabel über einen Landarzt ist. Also wir kehren zurück zu Kafka über Freud. Ähnlich wie der Fall von Kafkas Provinzdoktor zeigt der berühmte Traum von Irmas Injektion die Unzulänglichkeit aller Immanenzwissenschaften, einschließlich und erstrangig der Medizin, hysterische Symptome zu behandeln. Daher bezeichnet er für Freud die Geburtsstunde der Psychoanalyse, ihre Entstehung, als genau diejenige Wissenschaft, die durch diese Art von Leiden, durch den seltsamen Überschuss von Leben, der sich im Körper des Hysterikers manifestiert, auf den Plan gerufen wird. Ohne mich eingehender mit dem Traum zu beschäftigen, würde ich gerne in Erinnerung rufen, dass Freud an einem Punkt dieses Traums, der sich um die Sorge dreht, irgendeinen rein medizinischen Grund für Irmas Leiden übersehen zu haben und damit als echter Eminenzwissenschaftlich versagt zu haben, in den Mund seiner Patienten schaut, wo er auf eine Art Parallelbild zu demjenigen von der Wunde des Jungen aus Kafkas Erzählung trifft. Zitat: Jetzt schaut Freud also in den Mund, in den Rachen Irmas. Der Mund geht dann auch gut auf. Und ich finde rechts einen großen Fleck. Und anderwärts sehe ich an der merkwürdigen, sehe ich an merkwürdigen krausen Gebilden, die offenbar der Nasenmuschel nachgebildet sind, ausgedehnte weißgraue Schorfe. Nicht? Man will leise pfeifen. Wir können uns diese Szene jetzt nur allzu leicht als eine Fotografie von und mit Cindy Sherman vorstellen. Nennen wir die Reihe Freudian Dream Stills. Mir geht es darum, dass das, was wir dort sehen, nicht bloß die inneren Bestandteile des Körpers wären, der Stoff unter der Haut, der bedeckt bleiben sollte, sondern vielmehr genau der Stoff, der etwa 100 Jahre zuvor Freuds Investiturkrise als Arzt verursachte und ihn gerufen, beauftragt hat, mit einem neuen symbolischen Mandat, das er jedoch selbst eigentlich erfinden musste. Was er zweifelsohne nicht begriffen hat, war, dass er dadurch auch ein neues Organon für die Interpretation und Auseinandersetzung mit moderner Kunst geschaffen hatte. Ich danke für Ihre Geduld.